Blickpunkt Glaube. Magazin für Religion, Glaube, Kirche. In Braunschweig und der Region.
Willkommen zu unserer heutigen Ausgabe von Blickpunkt Glaube. Im Studio begrüßt Sie Hartmut Bienmüller. Und das sind unsere Themen heute. Der Deutsche Evangelische Kirchentag vom 24. bis 28. Mai in Berlin stand unter dem Motto »Du siehst mich«. Unser Redaktionsmitglied Hans-Otto Hebbinghaus war einer der ca. 140.000 Dauerteilnehmer und rund 45.000 Tagesteilnehmer. Auf dem Campus hat er zwei Pfarrer der evangelisch-lutherischen Landeskirche Braunschweig getroffen und mit ihnen über ihre Arbeit und Perspektiven in der Polizeiseelsorge und der Männerarbeit gesprochen. Gegen halb hören Sie die Botschaft des Sonntags und etwa um Viertel vor gibt es einen Beitrag aus den Religionen. Es geht heute um Begriffe und Ansichten, die Bestandteil sowohl des Judentums als auch des Christentums sind, die aber unterschiedlich interpretiert und bewertet werden. Am Ende der Sendung hören Sie dann die Veranstaltungshinweise für die kommende Woche. Also viel Spaß bei unserer heutigen Sendung Blickpunkt Glaube auf Radio Burgerwelle. Gastgeber des 36. Evangelischen Kirchentages waren die Evangelische Kirche Berlin-Brandenburg, Schlesische Oberlausitz und die Evangelische Kirche in Mitteldeutschland. In Vorbereitung auf den Kirchentag war im Oktober 2015 die Losung »Du siehst mich« vom Kirchentagspräsidium mit Sitz in Fulda beschlossen worden. Unser Redaktionsmitglied Hans-Otto Hebbinghaus war in Berlin dabei und hatte zwei Pfarrer aus der evangelisch-lutherischen Landeskirche Braunschweig getroffen. Sein erster Gesprächspartner war Andreas Werther, der sich in der Männerarbeit seiner Kirche engagiert.
Auf dem Markt der Möglichkeiten besuche ich den Stand der evangelischen Männerarbeit. Doch treffe ich Andreas Werther. Er ist Pfarrer in Rüdingen und gleichzeitig auch Landesmännerpfarrer der Braunschweigischen Landeskirche, der nicht nur über die Angebote auf dem Kirchentag berichtet, sondern auch von seiner Arbeit unter den Männern erzählt.
Ja, wir haben nach dem Thema »Du siehst mich« haben wir optische Täuschungsbilder und Verwirrbilder da, die sehr angenommen werden. Dann haben wir eine Litweißsäule hier gebaut, wo man zu den Sprichworten »Du siehst« und »Mich« seine eigenen Assoziationen nennen kann. Und dann haben wir viel Verteilmaterial für Verwerbung, Männerarbeit in Braunschweig und Stifte und Feuerzeuge. Abgesprochen, was wir machen mit den anderen, die haben andere Spiele und andere Aktionen, dass sich das auch ergänzt innerhalb der Männerarbeit. Und es wird gut angenommen.
Sind die Männer ja manchmal so, dass sie sehr schweigsam sind? Haben Sie damit auch Probleme?
Oder? Hier beim Kirchentag nicht. Beim Kirchentag nicht.
Aber wie erklären Sie sich das?
Wie erkläre ich mir das? Ich denke mal, der Kirchentag hat sein besonderes Flair, dass auch Männer eher aus sich rausgehen. Und beim Kirchentag in der großen Menge von etwa 200.000 Leuten, die da sind, geht man eher unter und traut sich eher aus sich raus, als das im normalen kirchlichen Alltag der Fall wäre. Da halten sich Männer eher zurück, wollen lieber aktiv tätig sein, als zu reden oder ähnliches. Ja. Aber hier ist es eben anders.
Und Sie geben ja jetzt Impulse, darüber nachzudenken, unter dem Motto, Gott sieht dich. Was erwartet denn den Mann aus unserer Senderegion, wenn er sagt, oh, ich habe da in Berlin tolle Leute kennengelernt und jetzt möchte ich mal Kontakt aufnehmen. Was passiert dann, wo muss er sich dran wenden und was erwartet ihn?
Also, er kann sich direkt an mich wenden. Wir haben hier eine Zeitschrift, da sind die ganzen Kontaktdaten drin, kann ich ihn auch mitgeben nachher. Und da kann er sich Informationen holen, was läuft. Da kann er gucken, wo gibt es welchen Männerkreis, wo ich mitarbeiten kann. Und was gibt es für Aktionen? Also wir haben zum Beispiel, kann man gleich ein bisschen Eigenwerbung machen, Am 22. September haben wir den Landesmännersonntag in Braunschweig, wo wir erst ins Landesmuseum gehen, zur Ausstellung im Aufbruch. Und dann sind wir im Theologischen Zentrum, eine Podiumsdiskussion zum Thema Gnade, weil das unser Männerarbeitsjahresthema ist, Gnade. Womit habe ich das verdient? Und danach klingt das Ganze dann aus. Und das sind so Informationen, die man bei mir bekommen kann. Man kann bei mir Referenten anfordern, unter Umständen mich selbst. Man kann sich informieren über Männer-Kind oder Vater-Kind und Großvater-Kind-Aktion. Das macht Diakon Berger, der hier neben mir steht, in Velpke, Vorsfelde wohnt. Und wir betreuen den Stand auch. Wir haben einen Leitungskreis und jetzt sind 5 Leute da, die abwechselnd hier den Stand betreuen. Und dann gibt es noch bei uns in der Region momentan Stand 65 Männerkreise, für die ich also zuständig bin, soweit sie mich anfordern. Und die Männerfrühstück organisieren und die Ausflüge organisieren. Es war auch geplant, eine Fahrt hier zum Kirchentag. Das hat sich leider zerschlagen, weil es zu spät war, weil ich gerade erst neu in das Amt gekommen bin.
Was sind denn so die ursprünglichen oder die immer wiederkehrenden Probleme bei Männern?
Sie finden in der normalen Kirchengemeinde kein Zuhause. Sie fühlen sich nicht angenommen. Unser kirchlicher Alltag, wenn man sich das so anschaut, ist, denke ich, ziemlich auf die Frauen zugeschnitten, die ja auch die Mehrheit der Leute sind, die in den Gottesdienst kommen. Männer wollen gerne reden, dominieren, vielleicht sogar im Mittelpunkt stehen, wollen sich darstellen. Und in der Kirche im Normalfall ist es so, Gott steht im Mittelpunkt und wir sind alle seine Kinder, seine Geschöpfe. Das heißt, wir werden ein Stück klein gemacht, ohne dass das negativ gemeint ist. Und das widerspricht dem Männerbild. Ich bin doch wer. Ich habe was getan, ich leiste was. Und das macht es eben so schwer. Und da muss Kirche, denke ich, auch lernen, neue Wege zu finden, auf die Männer zuzugehen. Wir können nicht warten, dass die zurück zur Kirche kommen. Ich denke, Kirche muss sich auf die Männer zubewegen. Wie auch immer das gehen mag. Da bin ich selber noch am Grübeln. Aber das ist, denke ich, eine Aufgabe, die wir in absehbarer Zeit in Angriff nehmen müssen. Denn irgendwann sind vielleicht gar keine Männer mehr in der Kirche.
Das heißt praktisch, dass das Männerbild von der Kirche ein anderes ist als das Frauenbild oder umgekehrt?
Also ich denke, Männer und Frauen sind unterschiedlich.
Ja, das stimmt.
Und die Art und Weise, wie Kirche lebt, predigt, betet, singt und so weiter, ist mehr auf Frauen zugeschnitten als auf Männer. Da geht es eben um Empathie, um Fürsorge, um Angenommensein.
Um den Bauch.
Um den Bauch. Und der Kopf und die Muskeln kommen im Prinzip nicht vor. Und wie gesagt, da muss Kirche nach neuen Wegen suchen, um die Männer anzulocken. Denn das Verrückte ist ja, es waren Jesus und 12 Männer, die Kirche gegründet haben. Und jetzt freuen wir uns, wenn wir sonntags 12 Männer in der Kirche haben, zu den 80 Frauen, wenn es denn so voll wäre. Das hat sich also völlig umgekehrt.
Gibt es denn auch eine Frauenarbeit?
Natürlich, die ist sogar viel älter. Also die Frauenarbeit ist Ende des 19. Jahrhunderts, vor allem um den Ersten Weltkrieg entstanden. Da hat die letzte Kaiserin aufgerufen, strickt Socken für die Soldaten und ähnliches. Da ist die Frauenhilfe entstanden. Und dann sind Frauengruppen und Frauenkreise entstanden. Die Männerarbeit, der Form, wie wir sie heute haben, ist nach dem Krieg entstanden. 1946, als die Männer aus dem Kriegsgefangenschaft kamen, aus dem Krieg und traumatisiert waren, da hat man gesagt, wir müssen irgendwas finden, die aufzufangen und die wieder in die Gesellschaft zu integrieren. Und da ist die Männerarbeit entstanden. Das ist 70 Jahre her. Wir müssen also auch in der Männerarbeit jetzt neue Ansätze finden, weil Gott sei Dank die Situation eine andere ist. Ja, ganz wichtig ist, dass all die Power und all das Können, was wir Männer haben, auch wenn wir es nicht wahrhaben wollen, trotzdem geschenkt ist. Ich kann morgen einen Autounfall haben, sitze im Rollstuhl und bin auf andere angewiesen. Also so stark, wie ich auch bin, ich bin trotzdem immer abhängig von anderen, abhängig von Gott und seiner Gnade. Da sollte man drüber nachdenken. Da macht man sich nicht klein, sondern da macht man sich klug fürs Leben.
Wenn Sie Interesse an der Männerarbeit der Braunschweigischen Landeskirche haben, so finden Sie in meinem Interviewgast Andreas Werther einen kompetenten Ansprechpartner. Ihn können Sie unter der Braunschweiger Rufnummer 873-908 oder der Mailadresse andreas.werther, Werther mit TH, @lk-bs.de erreichen.
Soweit Hans-Otto Hebbinghaus mit seinem ersten Gesprächspartner. Nach dem nächsten Musiktitel geht es dann weiter mit Interviews. Und wenn die Welt voll Teufel wäre. Aus der Kantate Ein feste Burg ist unser Gott, Bachwerke Verzeichnis 80, hören Sie den Titel, wie eben genannt, als ein Lied zum Kirchentag und auch zum Reformationsjahr. Wir berichten heute vom Evangelischen Kirchentag in Berlin vom 24. bis 28. Mai. Hans-Otto Hebbinghaus ist dort gewesen und hat Gesprächspartner getroffen. Zu den Aufgaben des ehemaligen Pfarrers in Sophiental, Mike Zielke, gehört die Begleitung von Polizei und Zollbeamten als Seelsorger vor, während und nach belastenden Einsätzen. Hören Sie den ersten Teil des Gesprächs zwischen Hans-Otto Hebbinghaus und Polizeiseelsorger Mike Zielke.
Ich befinde mich jetzt auf dem Stand der evangelischen Polizeiseelsorge und mir gegenüber sitzt
Mike Zielke, Polizeipfarrer, jetzt im 5. Dienstjahr. Vom Grundberuf her bin ich Pfarrer, bin für die Polizeidirektion oder im Raum der Polizeidirektion Braunschweig für die Arbeit innerhalb der Polizei für die Polizeibeamten zuständig.
Wenn ein Laie das hört, dann ist das ja etwas, was er sich so gar nicht so vorstellen kann. Das scheint ja doch sehr interessant zu sein. Wie sieht Ihr Aufgabenfeld aus?
Also grundsätzlich ist das so ein dreigeteilter Dienst. Das heißt, ich unterrichte an den Polizeiakademien in Hannover-Schmünden und in Nienburg berufsethischen Unterricht. Bin für ganz normale fahramtliche Tätigkeiten zuständig. Also wenn Kolleginnen und Kollegen aus dem Polizeidienst zum Beispiel ein Kind taufen wollen, dann können sie mich ansprechen. Oder wenn sie heiraten, stehe ich zur Verfügung. Oder aber auch, wenn jemand im Dienst ums Leben kommt und wir miteinander eine Trauerfeier feiern, dann bin ich auch als Polizeifahrer dafür da, um dies mitzugestalten. Und der dritte Teil ist Einsatzvorbereitung, Einsatzbegleitung, Einsatznachbereitung. Gerade bei belastenden Einsätzen können die Kolleginnen und Kollegen aus dem Polizeidienst zu mir kommen. Ich habe eine zusätzliche Ausbildung, eine tiefenpsychologische Ausbildung und bin jetzt auch in der traumatherapeutischen Ausbildung, weil man im Polizeidienst oft sehr belastende Erfahrungen auch machen kann, die dann eine besondere Begleitung benötigen.
Können Sie da mal ein paar Beispiele nennen?
Dazu gehört zum Beispiel für die Autobahnpolizei, wenn schwere Unfälle gewesen sind, wenn man sieht, wie Menschen dort verunfallt sind. Dazu gehört auch der Bereich häusliche Gewalt in Familien zu müssen, wo Kinder oder Frauen misshandelt werden. Dazu gehört sicher auch die Tatortaufnahme, wenn man bei der Polizei ist, die sich um Kapitalverbrechen zu kümmern hat und dort sieht, wie Menschen ums Leben gebracht werden. Aber da gehören auch belastende Dinge, die sozusagen mit dem Berufsalltag an sich zu tun haben, weil wie in jeder Organisation gibt es natürlich auch zwischen den Kolleginnen und Kollegen Konflikte, die gut sind, wo man jemanden hat, mit dem man das besprechen kann. Ein besonderes Fund, mit dem wir sozusagen wuchern können, ist, dass wir als Pfarrer und Pfarrerin im Bereich der Polizeiseelsorge das Zeugnisverweigerungsrecht haben. Also mit uns kann man alles besprechen, was einen in irgendeiner Art und Weise belastet, berührt. Wenn ich zu einem Kollegen oder einer Kollegin gehe, gibt es ja auch innerhalb der Polizei den Strafverfolgungszwang oder den Ordnungswidrigkeitsverfolgungszwang. Und manchmal muss man ja sondieren, was erzähle ich jetzt? Was kann ich alles erzählen? Bringe ich vielleicht jemanden aus dem Kolleginnen- und Kollegenkreis auch da in die Bedrohung? Und dann weiß man mit einem Pfarrer, mit einer Pfarrerin, kann ich die Dinge so besprechen, dass das immer verschwiegen bleibt und kein Gericht der Welt das erwirken kann, dass der Pfarrer, die Pfarrerin aus seinem Recht, das in der Verschwiegenheit zu behalten, auch herausgehen wird. Und viele Kolleginnen und Kollegen im Polizeidienst erzählen gerade, dass das ein besonderes Fund ist und warum sie auch gerade uns aufsuchen.
Mit wie vielen Beamten haben Sie es denn zu tun überhaupt?
Also ich bin ja schwerpunktmäßig im Bereich der Polizeidirektion Braunschweig zuständig und dort sind rund 3000 Polizisten und Polizistinnen im Dienst. Und für die bin ich potenzieller Ansprechpartner natürlich.
Also Sie haben ein Arbeitszimmer und da sitzen Sie drin und warten dann, bis das irgendwelche Leute zu Ihnen kommen oder werden Sie auch direkt zu den Einsätzen mit hinzugerufen? Wie kann man sich das vorstellen?
Also grundsätzlich mache ich auch Einsatzbegleitung. Ich biete das an. Manchmal werde ich auch angefragt, ob ich mitfahren könnte, ob ich mit dabei sein soll. Und es gibt halt einfach, dadurch, dass wir uns immer besser kennenlernen, Kolleginnen und Kollegen aus dem Polizeidienst, die einfach kommen, davon wissen. Und ich habe die Möglichkeit, in unserer evangelischen Beratungsstelle in Braunschweig Räumlichkeiten zur Verfügung zu haben, sodass wir in Verschwiegenheit und man muss nicht in Uniform kommen, wir sind nicht auf dem Gelände der Polizei, also sozusagen im privaten Bereich die Beratungsstelle aufgesucht werden kann, sodass man auch da nochmal ein Stück Verschwiegenheit und Vertraulichkeit hat. Also es gibt sozusagen den einen Bereich, wo ich sichtbar öffentlich mit dabei bin, an den Akademien, an der Polizeistandorten oder auch, dass sie mich anrufen. Innerhalb der Polizei sogenannte regionale Beratungsstellen, eine eigene Einrichtung. Kolleginnen und Kollegen, die sozusagen dann, immer dann, wenn gefährdende Situationen für Polizistinnen und Polizisten da sind, auch direkt mit dazugerufen werden. Diesen Dienst kann ich natürlich als Einzelner gar nicht versehen. Ich habe zwar eine grundsätzliche Bereitschaft, aber das ist natürlich bei der Fülle an Aufgaben, die innerhalb der Polizei zu erledigen sind, gar nicht möglich, bei allen mit dabei zu sein.
Das war der erste Teil des Gesprächs, das Hans-Otto Hebbinghaus auf dem Evangelischen Kirchentag mit dem Pfarrer Mike Zielke, dem Polizeiseelsorger, geführt hat. Und wir werden nach der nächsten Musik noch einen weiteren Teil dieses Gespräches hören. Hören Sie jetzt als erstes Cry of the Broken. Hören Sie jetzt den zweiten Teil eines Gesprächs, das Hans-Otto Hebbinghaus auf dem Evangelischen Kirchentag mit dem ehemaligen Pfarrer in Sophienthal, Mike Zielke, geführt hat, der sich für die Begleitung von Polizei- und Zollbeamten als Seelsorger vor, während und nach belastenden Einsätzen zur Verfügung stellt.
Haben Sie auch eine Art Uniform oder ist das dann Ihr Talar?
Also man ist natürlich nicht im Talar unterwegs und sitzt sozusagen auch nicht im Streifenwagen mit im Talar oder wenn man unterrichtet. So ist das nicht, aber es gibt schon erkennbare Westen, mit denen man auch als Polizeifahrer oder Fahrerin erkennbar ist. Das ist sozusagen auch je nach Region und nach Bundesland sehr unterschiedlich, weil wir ja für die Länderpolizeien zuständig sind. Damit gehen wir sozusagen aus dem Bereich unserer Polizeidirektion Braunschweig und Niedersachsen auch ein Stück heraus. So sind wir auch immer etwas unterschiedlich erkennbar. Auch die Länder regeln das unterschiedlich, wie sie das mögen und wie sie gerne wollen, dass Polizeifahrer und Fahrerinnen sichtbar sind.
Werden Sie denn von den Beamten oder Beamtinnen, muss man jetzt auch sagen, angenommen oder gibt es auch Ressentiments, Zurückhaltungen und sagen, nee, ich bin nicht fromm und mit dem will ich nichts zu tun haben?
Auf der einen Seite ist es so, es ist sehr erstaunlich, wie viele das nutzen und einfach kommen. Sicherlich ist es wie, wenn 3000 Menschen dann da sind, auch immer welche, die das nicht nutzen würden. Oder die auch das Gefühl haben, wie bei allen anderen Menschen auch, eigentlich mache ich alles mit mir alleine aus. Oder ich habe ein gutes Netzwerk zu Hause, ich brauche diesen Dienst erstmal nicht. Aber oft wirkt es schon entlastend zu wissen, da ist jemand. Und wenn Sie dann merken, Sie können mit Mike Zielke reden, wie mit jedem anderen auch, dass sozusagen das kein religiöses Gespräch ist und dass Sie erstmal eine Eintrittserklärung unterschreiben müssen, dass Sie Mitglied der evangelischen Kirche werden, bevor Sie mit dem Polizeifahrer sprechen können, sondern dass jemand da ist, mit dem Sie das in Verschwiegenheit besprechen können. Das wird eigentlich sehr gerne genutzt. Und ich merke sozusagen jetzt auch im fünften Dienstjahr, dass das immer mehr wird und dass ich auch für meine Arbeit innerhalb der Beratungsstelle inzwischen eine Warteliste habe. Also dass ich mehr Anfragen habe, als wie ich alleine gewährleisten kann. Als Erläuterung dazu, das ist ja eine konföderierte Einrichtung in Niedersachsen. Das heißt, wir sind 5 Kolleginnen und Kollegen innerhalb Niedersachsens, die insgesamt zur Verfügung stehen, mit unterschiedlichen Stellenanteilen innerhalb unserer Landeskirche. Und ich bin, wie gesagt, für die Direktion Braunschweig, so Bereich südliches Niedersachsen. Und wir haben noch einen reformierten Kollegen, der sozusagen für den Raum Göttingen, für den ganz südlichen Teil Niedersachsens zuständig ist.
Und man kann sie zu jeder Tages- und Nachtzeit ansprechen.
So verstehe ich meinen Dienst. Also ich habe ein Diensthandy, was eigentlich Tag und Nacht an ist. Und wenn Bedarf da ist und jemand Hilfe und Unterstützung braucht und das so akut ist, dann stehe ich auch zur Verfügung. Also 365 Tage, wenn ich nicht Urlaub habe und dann irgendwie wirklich weg bin und dann auch 24 Stunden, gibt es eine grundsätzliche Bereitschaft.
Warum sind Sie damals zur Polizeiseelsorge gegangen? Was hat Sie daran besonders interessiert? Sie waren ja vorher in der Männerarbeit tätig.
Also sicherlich ist einmal die Männerarbeit natürlich eine Brücke. Es ist ja eine Organisation, wo immer noch überwiegend Männer arbeiten. Das heißt sozusagen, was Männern im Leben wichtig ist, was Männer an Lebenszielen haben, an Aufgaben sehen, auch an Verantwortung übernehmen, ist sicherlich eine Brücke. Und dann war es so, ich habe ja auch schon in der Männerarbeit tiefenpsychologisch gearbeitet, hatte ja auch Männergruppen mit Männern in Trennung und Scheidung, wo sozusagen dieser Ausbildungsteil einfach eine wichtige Hilfe und eine Brücke war, Menschen in belastenden Lebenssituationen zu begleiten. Und das war so, nochmal so ein Feld, wo ich gedacht habe, da brauchen Menschen einfach auch eine Qualität, die wir als Kirche zur Verfügung stellen können. Und ich kann mir das gut vorstellen. Und ansonsten finde ich, ist der Polizeidienst ein ganz, ganz spannender Dienst, da mit dabei zu sein. Dieses Feld sozusagen unserer Gesellschaft zu erleben, das ist ja ein ganz besonderer Ausschnitt. Und da auch mit dabei zu sein, das eröffnet mir selber auch nochmal einen Blick, den ich vorher so nicht gewinnen konnte.
Nun gibt es einige Menschen, die Probleme haben mit der Polizei, wie auch immer. Wären Sie dafür auch zuständig? Mit anderen Worten, da ist ein Hörer, der hat irgendwelche negativen Erfahrungen gemacht, will damit aber nicht an die Presse treten, sondern möchte das anders regeln. Wären Sie da der Ansprechpartner für solche Menschen?
Also ich bin sozusagen nicht in der Funktion eines Mediators zwischen den Fragen, die sozusagen, ich sag mal, von den Hörerinnen und Hörern jetzt kommen, um da zu vermitteln. Aber natürlich wäre es sozusagen so, wenn jemand auch bei uns in der evangelischen Beratungsstelle wäre und da wären sozusagen Fragen oder Probleme aufgetaucht, wo man denkt, da bräuchte ich einfach Unterstützung. Dann wäre ich sozusagen vielleicht auch ein kompetenter Ansprechpartner an der Stelle, weil ich ganz gut auch beide Seiten ja erlebe. Also, dass ich sozusagen natürlich auch aus den Erfahrungen innerhalb der Gemeinde, von den Menschen, die da ja auch gelebt haben, als ich Gemeindepfarrer, auch immer weiß, welche Erfahrungen man auf beiden Seiten machen kann. Also, wenn jemand da Unterstützung braucht, ist auf jeden Fall die Möglichkeit, da auch mich anzusprechen.
Soweit zunächst vom Evangelischen Kirchentag ein Beitrag von Hans-Otto Hebbinghaus. Mehr zum Thema gibt es nach der Musik und der geistlichen Botschaft des Sonntags. Sie hören Blickpunkt Glaube.
Die Botschaft des Sonntags. Im Blickpunkt Glaube. Auf Radio Okerwelle 104,6.
Ich betrachte überhaupt alles als Verlust im Vergleich mit dem überwältigenden Gewinn, dass ich Jesus Christus als meinen Herrn kenne. Durch ihn hat für mich alles andere seinen Wert verloren, ja, ich halte es für bloßen Dreck. Nur noch Christus besitzt für mich einen Wert. Zu ihm möchte ich um jeden Preis gehören. Deshalb will ich nicht mehr durch mein eigenes Tun vor Gott als gerecht bestehen. Ich suche nicht meine eigene Gerechtigkeit, die aus der Befolgung des Gesetzes kommt, sondern die Gerechtigkeit, die von Gott kommt und denen geschenkt wird, die glauben. Ich möchte vor Gott als gerecht bestehen, indem ich mich in vertrauendem Glauben auf das verlasse, was er durch Christus für mich getan hat. Ich möchte nichts anderes mehr kennen als Christus, damit ich die Kraft seiner Auferstehung erfahre. Ich teile mit ihm sein Leiden und seinen Tod, in der Hoffnung, dass ich wie er zur Auferstehung der Toten gelange. Ich meine nicht, dass ich schon vollkommen bin und das Ziel erreicht habe. Ich laufe aber auf das Ziel zu, um es zu ergreifen, nachdem Jesus Christus von mir Besitz ergriffen hat. Ich bilde mir nicht ein, Brüder und Schwestern, dass ich es schon geschafft habe. Aber die Entscheidung ist gefallen. Ich lasse alles hinter mir und sehe nur noch, was vor mir liegt. Ich halte geradewegs auf das Ziel zu, um den Siegespreis zu gewinnen. Dieser Preis ist das ewige Leben, zu dem Gott mich durch Jesus Christus berufen hat.
Sie hörten zuletzt die Botschaft des Sonntags und geistliche Musik. Die Botschaft steht im Neuen Testament der Bibel im Brief des Paulus an die Gemeinde in Philippi. Aus dem 3. Kapitel, die Verse 7 bis 11, las Alexandra Wolf. Jetzt kommen wir noch zu einem weiteren Beitrag vom Kirchentag in Berlin, den Hans-Otto Hebbinghaus geführt hat.
Alle 2 Jahre zieht der evangelische Kirchentag eine Stadt 5 Tage lang in seinen Bann. Über 100.000 Menschen jeden Alters, unterschiedlicher Religionen und Herkunft kommen zusammen, um ein Fest des Glaubens zu feiern und über die Fragen der Zeit nachzudenken und zu diskutieren. Das Motto des 36. Evangelischen Kirchentages, der vom 24. bis 28. Mai in Berlin und Wittenberg stattfand, lautete »Du siehst mich«. Aufgrund des 500. Jubiläums der Reformation wurde das evangelische Laientreffen nicht nur in Berlin, sondern auch in der Lutherstadt Wittenberg, wo die Abschlussveranstaltung stattfand, gefeiert. Die Deutsche Bahn setzte allein am letzten Tag 100 Sonderzüge ein, die von Berlin aus im 10-Minuten-Takt nach Wittenberg fuhren. Der Evangelische Kirchentag lud auch in diesem Jahr wieder ein, sich einzumischen. Er gibt nicht vor, was richtig oder falsch ist, sondern eröffnet einen offenen und streitbaren Dialog, ob vor 1989 im Ost-West-Konflikt, während der Debatten um die NATO-Nachrüstung in den 80er Jahren oder gegenwärtig zur Weltwirtschaft und sozialer Gerechtigkeit. So ist der Kirchentag ein gesellschaftliches Forum der Diskussionen und Gemeinschaft. Dafür stehen auch viele Persönlichkeiten, die dem Kirchentag ein Gesicht geben. Kein Wunder, dass der Kirchentag als das größte christliche Ereignis im kirchlichen Leben zu sehen ist. Über 2500 kulturelle, geistliche und gesellschaftspolitische Veranstaltungen warteten auf den Besucher. 5 Tage vom Eröffnungsgottesdienst mit dem Abend der Begegnung am Mittwoch bis zum Schlussgottesdienst am Sonntag waren gefüllt mit Workshops, Ausstellungen, Konzerten, Gottesdiensten, Bibelarbeiten, Feierabendmahlen, Hauptvorträgen und Podiumsdiskussionen. Die Veranstaltungen waren so vielfältig wie das religiöse und gesellschaftliche Leben. Fragen nach der gerechten Gestaltung einer globalisierten Welt, der Bewahrung der Schöpfung und der Würde des Menschen wurden diskutiert. Gespräche zwischen den Konfessionen geführt und auf Konzerten allerlei Musikrichtungen gemeinsam gefeiert. Vertreterinnen und Vertreter aus Politik, Wissenschaft, Medien, Wirtschaft, Kirche und dem öffentlichen Leben kamen zu Wort, füllten Hallen und regten an zur Diskussion und Mitmachen. Künstlerinnen und Künstler stellten ihre Werke aus oder inszenierten Theaterstücke für den Kirchentag. Nichtregierungsorganisationen waren genauso vertreten wie lokale Initiativen aus Kirche, Gesellschaft und Entwicklungshilfe. Jeder und jede war ein Teil des Ganzen und trägt zur Einmaligkeit jedes Kirchentages bei. So war der Evangelische Kirchentag eine Mitmachveranstaltung, denn fast die Hälfte der Teilnehmenden gestaltete das Programm mit. Sie sind Mitwirkende des Großereignisses, in Projektleitungen zur Planung des Programms, in Chören und Theatergruppen, beim Abend der Begegnung oder mit einem Stand auf dem Markt der Möglichkeiten. Aber auch große Teile des Aufbaus der Logistik und der Organisation vor Ort wäre ohne Mitwirkung der rund 5000 Helferinnen und Helfer nicht möglich gewesen. Sie standen rund um die Uhr den Besuchern des Kirchentages zur Verfügung und packten mit an. Wer den Berliner Kirchentag besucht hat, erlebte, dass die christliche Weltgemeinschaft und die religiösen Landschaften auf dem Globus bunt sind. Leidenschaftliches Engagement und viele kreative Ideen bereicherten Glauben und Leben der Christen hierzulande. Das ist gelebte Ökumene. Das Christenleben war und ist eine Bewegung, die Christen vereint, die sich gesellschaftlich engagieren, Verantwortung übernehmen und ihren Glauben leben wollen. So wirkt der Kirchentag, der nächste findet 2019 in Dortmund statt, weit über die reinen Veranstaltungstage hinaus, die gesetzt und Diskussionen, die noch geführt werden.
Soweit zu unserem heutigen Schwerpunktthema. Und jetzt hören wir noch ein wenig Musik.
Some touch my skin, so gentle kind, while falling through the light, to find in time a place to lie and melt into the ground. And here on foreign soil I stand, so far from home, it's true. Soothes my restless soul.
Das war ein lyrischer Titel der Gruppe Iona. Foreign Soul heißt es. Und das heißt auf Deutsch fremde Erde. Und damit kommen wir jetzt zu unserem Beitrag aus den Religionen, denn vor 900 Jahren etwa war die Erde auch eine ganz andere. Dort lebte nämlich Reinald von Dassel. Er war von 1159 bis 1167 Erzbischof von Köln und Erzkanzler von Italien. Am 14. August ist sein Todestag. Peter Temme hat weitere Informationen für Sie. Wir kommen jetzt zu unserem Beitrag aus den Religionen. Am 14. August jährt sich der Todestag des Reinald von Dassel, der von 1159 bis 1167 Erzbischof von Köln und Erzkanzler von Italien war. Hören Sie dazu den Beitrag aus den Religionen von Peter Temme.
Es ist das wichtigste Ereignis der Kölner Stadtgeschichte, als 1164 die Gebeine der heiligen drei Könige eintreffen. Die Stadt wird zu einem bedeutenden Wallfahrtsort, sie wird reich, sie wird zum heiligen Köln. Ein Mann macht das alles möglich, Erzbischof Reinald von Dassel. Dieser Erzbischof freilich ist weniger ein Seelsorger, er ist vor allem Politiker. Er ist nicht dem Papst ergeben, sondern dem Kaiser, einem Feind des Papstes. Als er die Reliquien nach Köln bringt, ist er noch nicht einmal zum Priester geweiht. Reinald entstammt einem niedersächsischen Adelsgeschlecht. Er kommt um 1120 als zweiter Sohn seines gräflichen Vaters zur Welt, wird mithin nicht den Titel erben und, wie das so üblich ist, für den geistlichen Dienst bestimmt. Er besucht die Hildesheimer Domschule, die für ihre hohe Qualität ihrer Ausbildung bekannt ist, und studiert ab 1140 vermutlich in Paris. Als Domprobst in Hildesheim wird Reinald zum engen Mitarbeiter des Bischofs, sammelt Erfahrungen in Bistumsverwaltung und Kirchenpolitik und lernt Diplomatie des Hofes kennen. Friedrich I. Barbarossa beruft ihn 1156 in die Reichskanzlei, wo der gebildete und redegewandte Kanoniker rasch zum einflussreichsten Berater des römisch-deutschen Kaisers aufsteigt. Er gilt als zuverlässiger, ehrgeiziger, arbeitsamer Mann, der sowohl zarte Gedichte schreiben, wie auch knallhart verhandeln und das Schwert führen kann. Sein Lebensstil ist bescheiden, sein sittliches Verhalten tadellos. Nach dem Tod des Kölner Erzbischofs will Friedrich Barossa als Nachfolger Reinald von Dassel sehen. Tatsächlich wählen ihn die Kölner 1159 in Abwesenheit, denn er weilt im kaiserlichen Heerlager vor Mailand. Da er auch zum Erzkanzler von Italien ernannt wird, hält er sich in den folgenden Jahren selten in seinem Bistum auf. Der Kaiser braucht ihn in den Krisen mit dem Papst und den Kriegen gegen italienische Städte, allen voran Mailand. 1162 erobert das kaiserliche Heer Mailand. Zur Kriegsbeute gehören die Reliquien der heiligen drei Könige. Der Legende nach soll Helena, die Mutter Kaiser Konstantins, die Gebeine um das Jahr 356 gefunden haben. Konstantin habe sie später dem Mailänder Bischof Estorgius geschenkt und Friedrich Barbarossa schenkt sie nun Reinald von Dassel, der sie nach Köln schafft. Den Aufschwung, den die Stadt am Rhein dadurch nimmt, erlebt Reinald von Dassel nur anfanghaft mit. Der Erzbischof, er ist im Jahr 1165 doch noch zum Priester und zum Bischof geweiht worden, hat wieder einmal in Italien zu tun. Eine Schlacht endet siegreich. Doch dann bricht eine Epidemie aus. Malaria oder Ruhr? Reinald von Dassel fällt ihr am 14. August 1127 zum Opfer.
Sie hörten einen Beitrag aus den Religionen zum 850. Todestag des früheren Erzbischofs von Köln und Erzkanzler von Italien, Reinald von Dassel. Gesprochen hat ihn Peter Temme. Und jetzt kommen wir zu den Veranstaltungshinweisen für die kommende Woche.
Religion geht jedem was an, ist was sehr Emotionales.
Religion ist mehr als nur Gefühl.
Emotion und Information, engagierte Studiogäste und interessante Berichte bietet Ihnen Blickpunkt Glaube, Ihr Magazin für Religion, Glaube und Kirche in Braunschweig und Umgebung. Blickpunkt Glaube, jeden Sonntag um 16 Uhr, am Montag zum Nochmalhören nach den 9 Uhr Nachrichten. Radio Okerwelle, Religion für die Region.
Hier sind sie wieder, die Veranstaltungshinweise von Blickpunkt Glaube auf Radio Okerwelle 104,6 MHz für die 33. Kalenderwoche, also von Montag 14. bis Sonntag 20. August. Fangen wir an am Dienstag 15. August, da geht's um 16 Uhr in die St. Albertus Magnus Kirche Brucknerstraße. Dort heißt es der Psalm im Spiegel der Kulturen. Ein Einblick in die Vielfalt jüdischer und christlicher Traditionen. Ein Referat von Dr. Regina Randhofer. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Europäischen Zentrum für jüdische Musik an der Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover. Mittwoch, 16. August, um 19 Uhr im Theologischen Zentrum Alter Zeughof 2 in der Akademie im Klosterforum, Martin Chemnitz. Stratege und Vermittler der Reformation. Es referiert Birgit Hoffmann. Sie ist Landeskirchenarchivrätin aus Braunschweig. Die Leitung hat Akademiedirektor Dieter Rammler. Donnerstag, 18. August, um 19 Uhr im Leisewitzhaus St. Ägidien. Fluchen und Beten, passt das zusammen? Ein Referat von Pfarrer Hans-Joachim Lesniewski. Im Rahmen des Veranstaltungsprogramms KAIOS, christlich aktiv, jung, offen, suchend. Freitag, 18. August, um 18 Uhr in der Klosterkirche Redaxhausen im Klostergarten, anlässlich des 15-jährigen Jubiläums des Klostergartens Redaxhausen, laden die Kulturpaten zu einer Sommernacht im Klostergarten ein. Das Motto: Vom Klostergarten in die Dämmerung und Nacht. Von Feuerschein und kulinarischen Köstlichkeiten durch Krimilesung an der Siechenkapelle und Musik vom Posaunenchor der Propstei Braunschweig. Der Eintritt ist frei. Samstag, 18. August, um 9.15 Uhr im Hotel Deutsches Haus, Restaurant Al Dumo, Ruhfäutchenplatz 1, eine Vortragsveranstaltung mit Frühstücksbuffet. Mehr als alles aber hüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Ein Referat von Winnie Eichen aus Bonn. Aus einer schweigenden Familie stammend entwickelte Winnie Eichen eine Bildersprache, die in seinen Holzherzen stark zum Ausdruck kommt. Die Vielfalt der Herzen, von geheimnisvollen Öffnungsmechanismen über ästhetisch elegante Handschmeichler bis hin zum bildhaften Darstellen von sprichwörtlichen Herzthemen, regt den Betrachter an, sein Herz zu suchen das die eigene Lebenssituation am besten darstellt. Anmeldungen bis zum 17. August erbeten unter 05309 8294. Kinderbetreuung ist auch möglich. Dieses bitte bei der Anmeldung mitteilen. Die Veranstaltung wird angeboten von der Gruppe Christen im Beruf. Sonntag, 20. August. In der Waldgaststätte Tetzelstein im Elm, Kirche im Grünen mit Pfarrer Lothar Voges aus Binrode und dem Posaunenchor Elm. Um die gleiche Zeit, also am Sonntag, 20. August, um 16 Uhr im Kaiserdom Königslutter, im Rahmen der internationalen Orgelwochen, Variationen und Skizzen mit Christoph Schöner aus Hamburg. Zu hören sind Werke von Johannes Brahms, Franz Liszt und Robert Schumann. Eintritt 10 Euro. Kennen Sie Tante Puttchen? Wenn nicht, dann sollten Sie am Sonntag, 20. August um 17 Uhr in das Café Reptide Handelsweg kommen. Tante Puttchen, eine Predigt im Rahmen der Braunschweiger Andachten von Harald Welge. Möchten Sie auch, dass Ihre Veranstaltungshinweise an dieser Stelle bekannt gegeben werden? Kein Problem. Senden Sie uns diese bitte für die kommende Woche bis Donnerstagabend. Unsere Adresse: Radio Okerwelle, Redaktion Blickpunkt Glaube, 38106 Braunschweig, Rebenring 33. Sie können uns dies aber auch mailen. Die Mailadresse: religion@okerwelle.de. religion@okerwelle.de.
Und das waren die Veranstaltungshinweise von Hans Otto Hebbinghaus. Und damit sind wir am Ende der Sendung. Sie können eine Wiederholung am Montag nach den 9 Uhr Nachrichten hören, hier auf Radio Okerwelle. Dank an Hans-Otto Hebbinghaus und seine Gesprächspartner Andreas Werther und Mike Zielke. Und dann gucken wir nochmal auf die folgende Sendung. Am nächsten Sonntag, dem 20.08., noch bis November, läuft im Braunschweiger Landesmuseum am Burgplatz und an weiteren Ausstellungsorten die Ausstellung Im Aufbruch, Reformation 1517 bis 1617, über die Anfänge der Reformation in Braunschweig. Um die Ziele dieser Ausstellung geht es im Gespräch mit den Kuratorinnen, das und mehr am kommenden Sonntag um 16 Uhr. Und das war die 1100. Sendung von Blickpunkt Glaube. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Kommen Sie gut in die neue Woche, bleiben Sie bewahrt und bis zum nächsten Sonntag. Sagt Ihnen Tschüss, Hartmut Bienmüller.
Let's make this our confession tonight. All I have because of Jesus. All this promise won for me when He paid the highest ransom. Once for all.
Nothing but the Yeah.